Ich weiß nicht, ob da Leute drin sind, die die offene Augen haben, die sehen. Aber das hätte er jetzt sehen sollen, was da abgegangen ist. Der ganze Raum war voll mit Engeln. Und zwar keine so kleine mit Flügeln, weil er irgendwo aus Gips irgendwo hängt, sondern die können bis an dicke. Das war jetzt echt der Hammer. Und ich weiß, dass das auch mit dem Grund ist. Gott hat jetzt einfach die ganze Luft gereinigt, damit ihr zuhören könnt. Weil über das, was ich rede, da sagt manche, okay, weiß ich, ja, okay, habe ich gesehen, habe ich gehört, weiß ich Bescheid, habe ich was darüber gelesen. Das ist heute nicht. Ich glaube, Gott will über das rausgehen. Er will über euren Verstand rausgehen. Weil Glaube hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Verstand zu tun. Da passiert so viel, das kannst du überhaupt nicht verstehen. Und wir kommen in eine Zeit, da wird das immer zunehmen. Dass wir Sachen erleben, wo wir überhaupt nicht wissen, wo wir dran sind. Und in der Bibel gibt es ein Wort, da steht drin, ja, was kein Ohr gehört und kein Auge gesehen hat. Ja, das hat Gott für die bereitet, die ihm dienen oder irgendwie so. Es wird Sachen geben, das hat ihr total überrascht und vielleicht auch etwas vorsichtig. Aber Gott wird euch keine Steige, wenn er um Brot bittet. Ganz bestimmt nicht. Und wo ich davor gesessen bin, hat Gott zu mir gesagt, was machst du jetzt, wenn kein vernünftiges Wort mehr rausbringst? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Das sind Sachen, die können passieren. Aber ich glaube nicht, dass es heute passiert. Das Thema für heute, da geht es um Väter, da geht es um Söhne und da geht es um Weise. Also um Weise. Ja. Nicht um Weise, wo gut denken, sondern um solche, wo allein sind. Wo kein Vater und keine Mutter haben. Das sind Weise. Machst du vielleicht mal der 2. Korinther? Hört mir vielleicht zu, ich lese es mal aus einer anderen Übersetzung. Ich lese es aus der neuen Genfer Übersetzung. Da steht, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? Irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderber? Irgendetwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet? Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Genau das, was vorher passiert ist. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Deshalb, so sagt der Herr, verlass jene Leute und trennt euch von ihnen, fasst nichts Unreines an, dann werde ich euch annehmen und werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sagt der Herr, der allmächtige Gott. Und geistliche Väter und Söhne, das ist schon eine geraume Zeit Thema im Leib Christus. Ja. Viele haben die Offenbarung darüber, vom liebenden Vater, vom Vaterherz Gottes. Aber wir Deutsche sind da, oder überhaupt der ganze deutschsprachige Raum, die sind da dann ganz schnell und entwickeln gleich Theorie und Theologie um das Ganze. Sie können nicht abwarten, was Gott eigentlich will. Vor einigen Jahren, da war diese Geschichte mit dem Torontosäger. Was ist darüber geredet worden, was das jetzt sein könnte? Man hat das sofort wissen müssen. Das war wirklich. Das hat man vorher noch nicht gekannt, dass Leute gackern und rumrennen und sich wälzen und weiß der Kuckuck was. Und es wurde Theorie entwickelt und hauptsächlich wurde darüber gestritten, ist das von unten oder von oben. Es war eigentlich, das ging ums Erkennen vom Vaterherz Gottes. Aber wisst ihr, Gott ist gnädig. Und er hat einen zweiten Anlauf probiert. Ja. Und dann wollte auf einmal jeder, der schon mindestens 2,5 Jahre Christ war, auf einmal geistliche Vater und Mutter sein. Man hat die altbewährte Methode, so eine religiöse Betriebsamkeitsentwicklung. Ja. Man hat alles angeschaut durch die bekannten Filter von Erziehung, Religiosität und Erfahrungen. Ja. Und man hat Programme aus dem Boden gestampft. Hat Gruppe bildet. Und ich möchte mich jetzt nicht darüber lustig machen oder schimpfen. Die Leute haben das echt ehrlich gemeint. Und die waren da ziemlich nah an dem Thema dran. Aber ich war ja mal begeisterter Jäger. Und da gibt es ein beliebtes Sprichwort. Dicht vorbei ist auch daneben. Und das gibt es in solche Sachen einfach gern. Und was ich heute machen möchte, ich möchte einfach versuchen, das mal aus einer anderen Ecke zu betrachten. Möglichst ohne viel Religiosität. Und ich bin ganz gewiss nicht der Einzige, der ähnlich fühlt. Vaterschaft, geistliche Vaterschaft. Ich bin davon überzeugt, dass wir das Wort nicht unbedingt so ernst oder wörtlich nehmen sollen. Und ich rede von Vätern, von Söhnen und von Weisen. Ich lasse auch die weibliche Form weg. Sorry, Ladies, ihr werdet verkraften. Die Männer haben sich mittlerweile auch damit abgefunden, dass sie die Braut sind. Könnt ihr euch mich in einem Brautkleid vorstellen? Vergesst es. Also ich sag's nochmal, das geht nicht um irgendein patriarchalisches System, in dem Frauen in der zweiten Liga spielen. Es geht um ein Prinzip. Und ich sage jetzt was ganz Gemeines. Das Ziel bei der ganzen Geschichte sind nicht die Väter. Das Ziel sind die Söhne. Machst du mal Römer 8? Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. In der ganzen Bibel gibt es keinen Geist der Vaterschaft. Aber es gibt einen Vater im Himmel. Aber es gibt dieser Geist der Sohnschaft. Was mir so gerne als geistliche Väter bezeichnet, sind eigentlich Vorbilder, die uns den Weg weisen. Und sehr viele, die diesen Weg einschlagen, das sind eigentlich keine Väter, sondern das sind Onkel. Ein Onkel ist zwar nah dran, aber es ist nicht seine eigene Familie und er schafft in erster Linie auf eigene Rechnung. Ja, das ist so. Sollten wir vielleicht mal uns damit auseinandersetzen. Was ist denn eigentlich ein Vater? Und wisst ihr, wenn ich so manche von euch das sehe mit den Kindern oder so, werde ich manchmal echt neidisch, wie ihr das könnt. Weil bei euch ist einfach schon ein Fundament da. Ich war nicht so. Ich bin immer abgehauen. Ich habe das meiner Frau überlassen. Mach du das, du kannst das viel besser. Was ist die Aufgabe von meinem Vater? In erster Linie soll er ein Vorbild sein. Ein Vater gibt Schutz. Ein Vater erzieht. Ein Vater gibt Versorgung. Und alles das zusammen, das bewirkt eins. Ein Vater gibt Identität. Und was ist ein Sohn? Blöder Satz. Er empfängt diese identitätsbildende Dienstleistungen vom Vater. Schlau, ja? Er nimmt das alles in Empfang, was der Vater ihm bietet. Im Menschlichen ist da manchmal ziemlich viel Komisches dabei. Und der Auftrag vom Sohn ist, er soll den Vater repräsentieren. Ich habe schon mal aufgefallen, wenn eure Kinder irgendwo eingeladen sind, dann heißt es ganz schnell, das ist der Sohn von dem und dem oder die Tochter von der und der. Kann manchmal auch ziemlich negativ sein. Wenn man damit sagen will, Vorsicht. Und dann gibt es noch die Weise. Ein Weise ist jemand, der keine Eltern hat. Der ist auf sich allein gestellt. Der lebt aus seinen gemachten Erfahrungen. Tja, das ist also eine Geschichte mit den Erfahrungen. Ich habe als junger Mann ein großes Vorbild gehabt in meinem Hobby. Und den habe ich tatsächlich mal auf einer Ausstellung getroffen. Und ich habe mich mit dem unterhalten. Das war so ein erfahrener Berufsjäger. Der war damals schon weit über 70. Irgendwie am Schluss hat er den Satz gesagt, weißt du, Junge, es gibt Leute, die machen 30 Jahre lang Mist, nachher verkaufen sie es als Erfahrung. So viel zum Thema Erfahrung. Ein Weise ist auch jemand, der für sich selbst sorgen muss. Und ein Weise ist vor allen Dingen jemand, der hat Angst. Und um diese Angst zu überspielen, die eine fahre der Schutzmauer hoch, rühre mich nicht an, und die andere, die fahre gleich Faust aus. Das sind so die Zeichen von einer Weise. Und ja, es wäre vielleicht mal gut, wenn wir uns so das ansehen zur Zeit Jesu. Weil Jesus spricht ja da viel drüber, über Väter, über Söhne. Einfach mal so, wie war denn das damals in der Familie mit Kindern? Also bei den Mädchen war das generell so. Die waren in der Obhut von der Mutter, bis sie verheiratet wurde. Die Mutter brachte der Tochter alles bei, was sie als Hausfrau, als Mutter und als Geliebte braucht. Damit, wenn sie verheiratet ist, nichts Negatives auf die eigene Familie zurückkommt. Also eine gute Partie. Und je nach sozialer Herkunft gab es natürlich auch Unterschiede. Bei den Söhnen lief das ein klein bisschen anders. Die Söhne waren so bis zum 12., 13. Lebensjahr auch in der Obhut von der Mutter. Und bei der Jude kam ja dann dieses Bar Mitzwa Fest, wo sie praktisch religiös erwachsen wurde. Sie musste bis dahin das Gesetz kennen und war dann auch selber verantwortlich dafür. Und wenn sie dieses Alter hattet, kamen sie in die Obhut vom Vater. Normalerweise war das so, sie übten den gleichen, oder sie fingen an im gleichen Beruf wie der Vater. Und die Lehre ging aber nicht 3 Jahre wie bei uns, sondern die ging ungefähr so, wie bis sie 30, 33 Jahre alt waren. Und der Vater hat ihnen alles beigebracht, was er konnte, was er nicht konnte. Das hat der Rest von der Verwandtschaft ihm beigebracht, weil die meisten waren dann in der gleichen Branche tätig. Und das Ergebnis war dann ein Sohn, der seinen Vater repräsentierte in dem, was er gelernt hat. Das eine waren solide Händler, Handwerker, und das andere waren halt Banditen. Je nachdem, was ihr gelernt habt. Ja? Und so die Zahlen, wo ich gesagt habe, 12 Jahre, 30, 33 Jahre, die finden wir auch im Leben Jesu wieder. Wenn er euch so ein bisschen durch die Bibel wurschtelt, wo er 12 Jahre alt war, ist er ja dann im Tempel gewesen und hat da die Schriftgelehrte interviewt und die haben ihn interviewt. Und so mit 30, 33 Jahre hat Jesus seinen Beruf ad acta gelegt und ist umhergewandert. Ja, und da ist noch was. Wenn der Vater dann das Gefühl hatte, so in dem Alter, der Sohn ist, kann jetzt alles, dann hat er ihm sein Erbe ausbezahlt. Also das ist das, was uns vielleicht ab und zu verwundert bei der Geschichte beim verlorenen Sohn, warum der jetzt sein Erbe fordern kann. Der hat eigentlich nichts anderes gesagt, Vater, ich bin schlau genug. Ja? Und die haben dann das Geld entweder im Geschäft gelassen oder haben sich selbstständig gemacht oder wie auch immer. Jetzt machen wir einen ganz großen Sprung. Aber wir kommen da wieder drauf zurück. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum der Teufel so ausgerechnet hinter der Erde und hinter den Menschen her ist? Da gibt es so viele Planeten. Da hätte er irgendwo sein eigenes Reich bauen können und hätte seine Ruhe gehabt. Und ja. Warum ausgerechnet Erde und Menschen? Das hängt vielleicht auch damit zusammen. Die Engel sind ja bedeutend früher wie die Menschen geschaffen worden. Und in der Bibel steht davon, es waren dienstbare Geister. Und die Engel, die waren das höchste Wesen. Die sind über allem gestanden. Und bei so einem Kerl wie dem Luzifer, was ist in dem Vorgang, wo Gott gesagt hat, ich will einen Mensch schaffen. Also, was brauchst du einen Mensch? Du hast Engel. Weil für einen Mensch steht in der Bibel, dass er geschaffen ist nach dem Bild Gottes. Jeder, der da sitzt. Auch wenn es morgens früh im Spiegel ab und zu wenn komisch ausschaut. Du bist geschaffen nach dem Bild Gottes. Ganz einfach. Und Gott hätte dort Engel reichen können. Aber er wollte gegenüber. Weil die Engel sind irgendwo doch begrenzt. Es sind dienstbare Geister. Und Gott wollte eigentlich nichts anderes wie Familie. Er wollte einen Sohn. Er wollte Töchter. Und Luzifer und seine Anhänger, die waren eifersüchtig. Und haben einen Staatsstreich geplant. Gott, das kann nie funktionieren mit einem Menschen. Und in der Bibel steht, dass ein Drittel von den Engeln mit Luzifer Papiere gekriegt haben. Raus. Und wenn die Gestalten euch sehnt, dann stinkt es denen so gewaltig. Weil erstens werden sie an ihre Niederlage erinnert und zweitens sehen sie Gott, wenn sie euch anschauen. Weil du nach dem Ebenbild Gottes geschaffen bist. Machst du bitte mal 1. Mose 3? Und der Teufel hat sich da überlegt, wie kann er den Plan zunichte machen? Wie kann er Gott zeigen, dass das Thema Mensch nicht funktioniert? Und da steht, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau, hat Gott wirklich gesagt? Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nichts essen. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet wie Gott erkennen, Gutes und Böses. Die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, dass er aß. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, also versteckte ich mich. Komische Geschichte. Da ist vom Seher die Rede. Die habe ich doch gesehen. Die habe ich doch gesehen. Als der Teufel den Mensch verführen wollte, der hat es nicht ganz plump gemacht, sondern der hat Zweifel gesät. Sollte Gott gesagt haben. Und er hat irgendwie auch Zweifel in die Identität von dem Menschen gesät. Hat euch Gott wirklich alles gesagt? Mag er euch wirklich so, wie er sagt? Warum hält er das euch eigentlich vor? Und er sprach davon, dass Eva das Auge aufgehen würdet und dass sie wie Gott sein würdet. Was für eine Lüge. Die Augen des Menschen waren nämlich offen. Auch seine Ohren waren offen. Aber die habe ich mit geistlichen Augen gesehen. Und auch mit geistlichen Ohren gehört. Und wenn du Gott sehen und hören willst, brauchst du das. Und wo sie die Frucht probiert haben, sind ihnen wirklich die Augen aufgegangen. Aber das waren die Augen von der Seele. Das waren die menschlichen Augen. Und dass sie in dem Moment nicht mehr mit der Herrlichkeit Gottes bedeckt waren, aber sie merkt, es ist so kalt und du siehst anders aus wie ich. Sie haben gemerkt, sie sind nackt. War vorher überhaupt kein Thema. Sie waren bekleidet mit Gottes Gegenwart, mit Gottes Herrlichkeit. Und jetzt waren sie ihrer Menschlichkeit bewusst. Und als Gott kam, rannte beide weg, versteckte sich, weil sie auf einmal Angst hattet. Das kannte die vorher gar nicht. Eigentlich, bei dem Punkt, wo der Teufel gesagt hat, er soll davon essen, wäre es die Aufgabe der Menschen gewesen, zu sagen, so, jetzt verschwind. Weil sie waren eingesetzt als Aufseher über den Garten. Sie haben sämtliche Viecher Namen geben müssen und die Pflanze auch. Ja. Furcht kam, Angst. Wisst ihr, was das Gegenteil von Furcht ist? Das Gegenteil von Furcht ist Liebe. Und weil Gott Liebe ist, gibt es bei ihm keine Furcht. In seiner Gegenwart gibt es keine Furcht. Dort, wo vollkommene Liebe ist, kann keine Furcht geben. Und durch den Zwischenfall wurde der Mensch von Gott getrennt. Er verlor nicht nur Gott, seinen Schöpfer, er wurde nicht nur zum Sünder, sondern er verlor auch seinen Vater. Er ist zum Weise geworden. Und diese Geschichte mit der Weise, diese weise Mentalität, dieser weise Geist oder wie immer das auch nennen will, das ist das größte Problem, wo wir in der Welt haben. Weil die Identität gäbe Väter. Und schaut euch mal unsere Gesellschaft an. Wie viel Erziehenerlei, wie viel Patchwork-Family, wie viele Väter missbrauchen Kinder. Und nicht nur sexuell, auch emotional. Wie viele Väter versprecht ihr Kinder? Ja, wir machen das. Jetzt habe ich keine Zeit. Machen wir nächste Woche. So einem Vater vertraut ein Kind irgendwann nicht mehr. Und wenn dieses Kind die Erfahrung gemacht hat und hört von Gott, von meinem Vater, dann denkt, ich weiß aber nicht, ob ich mit dem was zu haben will. Natürliche gibt es einfach immer weniger Väter. Erzeuger gibt es genug. Aber das ganze Ding, was da in der Gesellschaft mitkommt, Gewalt, Egoismus, Ziellosigkeit, ist eigentlich der Grund. Weil er kein Vater war, der seinem Kind Identität gegeben hat. Auch die ganze Gender-Geschichte und der ganze Klump, dass man nicht weiß, ist man jetzt Männlein oder Weiblein oder wie auch immer. Das hängt mit der Identität zusammen. Und die einzige Lösung ist eigentlich ein Vater. Und weil es die irdische Väter versaut haben, kommt da Gott als Vater ins Spiel. Jesus ist nicht nur für unsere Sünde auf die Welt gekommen. Er ist auf die Welt gekommen, damit wir versöhnt werden mit Gott. Und er ist vor allen Dingen als Sohn gekommen, um den Vater bekannt zu machen. Er hat mal irgendwann gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und egal aus welcher Richtung, es ist eigentlich kaum jemand, wo über Jesus was Schlechtes sagt. Vor allen Dingen das, was er gemacht hat, wo er auf der Welt war. Auch in anderen Religionen wird er da hochgehalten dafür. Das ist das Ergebnis, weil Jesus den Vater demonstriert hat. Und dieser Vater im Himmel, das ist der einzige Vater, der deine Persönlichkeit wiederherstellen kann. Der dir Identität geben kann. Und der Weg dazu, also das gibt es nicht, wenn ich euch die Hände auflege oder wenn man für euch betet oder wie auch immer. Oder wenn man Predigten hört oder Lobpreis. Das gibt es nur, wenn du dich entschließest, ein Sohn zu werden. Jetzt kommen wir noch einen Sprung zum Weise. Der Weise, der hat kein Erbe, er hat keine Zukunft, keine Vergangenheit. Der Weise ist eigentlich ein Phänomen. Er kommt und geht, hat kein Erbe, lebt fürs Jetzt. Das ist eigentlich auch der Grund, warum er so viel wie möglich zusammenraffen will. Weil niemand für ihn sorgt. Er sagt, ich muss für mich selber sorgen. Und jetzt her mit dem Zeug. Und genau wenn man so handelt und denkt, da öffnen wir eine Tür. Ich sage jetzt mal Geisterarmut dazu. Aber das ist nichts, was man austreiben kann, sondern das ist so eine Mentalität, so eine Lebensweise. Geisterarmut. Und das heißt auch nicht, dass auf dem Bankkonto nichts ist. Sehr viele haben sehr viel drauf. Und trotzdem werden sie davon geknechtet. Der Geist der Armut bewirkt, dass du nur empfangen willst. Her damit. Ich will, ich will, ich will. Und nicht nur mit Geld. Es gibt viele Leute, die reisen von Konferenz zu Konferenz, von gesalbtem Prediger zu gesalbtem Prediger. Empfangen, empfangen, empfangen. Und sind nicht in der Lage, das weiterzugehen. Sind weise. Sind weise. Ein Sohn dagegen, der kann großzügig sein. Weil er weiß, mein Vater versorgt mich. Ein Sohn braucht sich nicht sorgen, was er trinkt oder anzieht, wo er wohnt, was er braucht. Er hat einen Vater, der ihn versorgt. Es gibt nur eine Sache, um was sich der Sohn sorgen soll. Machst du mal bitte Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Darüber können wir uns echt Gedanken machen. Und wenn sich jetzt jemand ärgert, wartet nur 2 Minuten. Weil ich weiß, von was ich rede. Also Bedingung ist, sich ums Reich Gottes und um die Gerechtigkeit zu kümmern. Wenn du diese Weise Geist hast oder diese Denkweise, auch das kann man nicht einfach austreiben. Das Einzige, was du tun kannst, ist deine Denkweise zu erneuern. Und das wiederum funktioniert nur durch eine enge Beziehung, fast schon durch Abhängigkeit mit Gott. Wisst ihr, es ist noch gar nicht so lange her. Und ich bin schon einige Jahre Christ. Da hätte mich das geärgert wie Sau. Weil ich habe es doch probiert und es hat nicht funktioniert. Aber warum? Weil ich weise war. Ganz einfach. Ich habe von meinem Vater ein großes Geschäft übernommen. Allerdings auch einen Berg Schulden. Ich habe so gewirtschaftet, wie ich das als Weise kenne. Mir, mich, meiner, mir. Gott segne alle vier. Ja. Und wenn ich's, wo ich es dann mal ändern wollte, war das überhaupt nicht so einfach. Da hast du jahrelang so die kleine Rechnung, ohne Mehrwertsteuer kassiert. Und dann wollte ich das ändern. Dann sind die alten Bekannten, die ich immer so geschafft habe, die sind gekommen, die haben mir das Geld auf den Tisch gelegt und gesagt, das kriegst du schon, mehr kriegst du nicht. Und wenn du da nicht saugut gegründet bist, dann machst du das, was ich auch gemacht habe. Ich habe es auch eingesteckt und habe gedacht, nächstes Mal mache ich es anders. Das Einzige, was anders war nächstes Mal, war vielleicht Zumme. Und irgendwie, ich habe zu Gott immer gesagt, ich will doch 100% von dir. Aber das war immer ein Spagat. Mit einem Fuß da, mit dem anderen da. Du hast genau gewusst, das erreicht dich jetzt bald. Und wenn du da drin steckst, da kommt dann jemand und bietet dir Vaterschaft an. Der Typ heißt Mammon. Das ist eigentlich der Gegenpol zu Gottes Vaterschaft. Mammon ist eine Macht. Es ist ein Verführer. So frei nach Herr der Ringe. Ausgesandt zu Knechten. Mammon sagt dir, vertrau mir, mach das, was ich sag, und ich versorg dich. Ich zeig dir, wie es geht. Aber nach meinen Spielregeln. Du wirst reich, unabhängig, erfolgreich. Habt ihr das Flüstern schon mal gehört? Kennst du das Gefühl, wenn du versuchst, ehrlich durchs Leben zu gehen, nach biblischem Maßstab zu leben, kommst auf keinen grünen Zweig, die Menschen neben dir gehen buchstäblich über Leiche, leben in Saus und Braus, und wenn du auf dein Konto schaust, könntest du, naja, da wird er schlecht. Und ich warne dich. Ich warne dich, weil ich das erlebt habe. Diese Vaterschaft, das ist keine Vaterschaft, das ist nicht mal eine Knechtschaft, das ist Sklaverei. Du bist verkauft. Ganz einfach. Und irgendwann merkst du es, das ist das Blöde, dann steckst du drin und weißt nicht mehr, was machen sollst und du kommst nicht weg, weil irgendwo hast du eine Kette. Und wenn du meinst, bist du weg, dann zieht jemand an der Kette, dann liegst du auf der Schnauze und dann holt er dich wieder. Und faule Kompromiss funktioniert sowieso nicht. Machst du mal noch bitte Matthäus 6, 24? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist genau das, was ich erlebt habe. Das war als Weinleiter. Nee. Ich bin eigentlich schon am Schluss. Aber so kann ich euch natürlich jetzt nicht stehen lassen. Rauskommen ist schwer. Und wenn du in dem Prozess bist, ich sag das gleich, du wirst auf die Nase fallen. Gab es früher mal so eine saudoofe Vorabendserie, der König von St. Pauli. Aber da war ein Spruch, der hat die ganze Serie rendiert. Da hat einer gesagt, du musst nur einmal mehr aufstehen, wie du auf den Hintern fällst. Und genau so ist es. Drum kannst du es schaffen. Das sind die drei Punkte, wie du es eigentlich schaffst. Das erste ist, du musst dich entscheiden. Zurück zum Vater. Ich bin verlorener Sohn. Der hätte auch tolle Umstände gehabt. Der hätte Säulen aus Futter geklaut. Sehr angenehm. Aber da ist ein Vater, der hätte auch das für dich. Du kannst die Saubohne sehen. Du brauchst nicht mehr den Tiger, wo du hingegangen bist. Du brauchst im Internet nicht mehr bestimmte Seiten anklicken. Du kannst zurück zu meinem Vater. Zu deinem himmlischen Vater. Und den kannst du treffen. Und wenn du ihn triffst, dann versuche, möglichst intensive Beziehungen zu ihm zu leben. Die ersten paar Tage meinst du, du schwätzt ins Leere. Weil es so ungewohnt ist. Das hat damit zu tun. Adam und Eva, geistliche Augen, weltliche Augen, geistliche Augen, weltliche Ohren. Mit der Ohren halt auch. Und wenn man das umdrehen kann, weil das Problem ist, die geistlichen Augen und Ohren, die gehen zu, wenn die seelische aufgeht. Aber da muss ich einfach in Beziehung investieren. Manch einer von euch war ja schon mal verliebt. Und am Anfang war das gar nicht immer so einfach. Besonders wenn der Gegenüber gar nichts davon gewusst hat. Da hat man sich dann schon Verschiedenes einfallen lassen. So ist bei Gott. Lass dir was einfallen. Sei mutig. Brauchst ja nicht so super frisieren und schminken und brauchst ja nicht mit der Klamotte up to date sein. Du musst nur ehrlich sein. Und das Dritte ist das Wichtigste. Ich bin ein Mann der Praxis und nicht der Theorie. Wenn du vom Mammon wegkommen willst, die einzige Chance, wird großzügig, gib. Und versteht mich jetzt nicht falsch. Ich bettel nicht. Es ist ein Prinzip. Und das Geheimnis sind nicht die Summe. Das Geheimnis ist Herzenshaltung. Amen. Ihr könnt es jetzt gerade euch beweisen.